Was hat das Gedenken an den Holocaust mit Hip-Hop zu tun? Wie wird 70 Jahre später an die Verfolgung und Ermordung Erfurter Juden erinnert? Was geschah am 9. Mai 1942? Wie können neue Formen des Gedenkens jenseits von formellen Ritualen aussehen? In dieser Sendung sprechen wir, Schüler der Kooperativen Gesamtschule Erfurt, über eine Woche bei einem Geschichtsprojekt mit Radio Frei und dem Erinnerungsort Topf und Söhne. Zum Gedenken an die Deportation und Vernichtung der Thüringer Juden 1942. Dabei trafen wir eine Auschwitz-Birkenau-Überlebende, die mit Hip-Hop-Künstlern der Mikrofon-Mafia musiziert, gestalteten eine neue Form des Erinnerns mit vielen Bürgern auf dem Erfurter Hauptbahnhof, nahmen an der offiziellen Veranstaltung im Thüringer Landtag teil und lauschten einer Quellenpräsentation zum Thema von Dr. Harry Stein. Wir leben ewig. Das ist das Lebensmotto einer Künstlerin, die durch die Hölle des Nationalsozialismus ging und quicklebendig mit Hip-Hop-Künstlern auf der Bühne steht, um junge Menschen zu motivieren, sich gegen Ausgrenzung, Rassismus, Gewalt und Krieg zu engagieren. Der türkischstämmige Kutlu Yurtseven und seine Bandmitglieder sind typische Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in einem Kölner Arbeiterviertel aufwuchsen und zeitlebens mit Rassismus konfrontiert sind. In den Musikstücken verarbeiten sie ihre Erfahrung, sind seit 20 Jahren als Mikrofon-Mafia unterwegs. Seit 4 Jahren treten die Kölner Jungs zusammen mit der Musikerin aus Hamburg, Esther Bejarano, auf, verarbeiten ihre Erfahrungen durch ihre Musik und treten so für eine bessere Zukunft ein. So auch am 7. Mai 2012 in Erfurt. Philipp Schmidt über ein außergewöhnliches Musikprojekt.
Eine Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und eine Hip-Hop-Band aus Köln machen zusammen Musik. So ein Projekt ist zwar schwer vorstellbar, aber genau das machen die 87-jährige Esther Bejarano und die Rapper von Mikrofon Mafia. Als Kutlu Yurtseven, ein Musiker der Mikrofon Mafia, vor ca. 4 Jahren das erste Mal bei Esther angerufen hat, war sie ein wenig irritiert.
Totenstille. Dann habe ich nur noch gehört, warum ruft die Mafia bei mir an? Dann habe ich gesagt, nee, das ist nur ein Bandname, du brauchst keine Angst haben. Dann meinte sie so, was ist das für ein scheiß Bandname? Dann habe ich gesagt, okay, ich komme nach Hamburg, wir lernen uns kennen und wie das Gangster-Rapper nun mal machen, haben wir bei Orangensaft und Kuchen und Kaffee gesagt, okay, wir machen das.
Anfangs waren die Beteiligten noch skeptisch, ob das Projekt in dieser Konstellation funktionieren würde. Aber schon nach kurzer Zeit waren alle zuversichtlich.
Ich finde das ganz große Klasse. Erstmal, dass wir auf der Bühne drei Generationen sind. Ja? Also Alter, das bin ich. Ne? Und dann kommen meine Kinder, die, das ist so das Mittelalter. Ja? Und dann kommen die Rapper, das sind die Jungen. Ja, die könnten ja meine Enkel sein, nicht? Also, ich bin sehr glücklich, dass ich mit diesen Generationen zusammenarbeiten kann.
Die 87-Jährige tritt auf der Bühne mit so einer Kraft auf, dass es manchmal gar nicht auffällt, dass sie schon so alt ist. Auf das Publikum wirkt sie stark, sodass man sich manchmal fragt, wo sie ihre Kraft hernimmt. Mit jedem einzelnen Lied erzeugt sie zusammen mit ihrem Sohn und Kutlu Yurtseffen eine nachdenkliche Atmosphäre. Besonders wichtig ist es ihr, die jüngere Generation, also die Jugendlichen, mit ihren Liedern und Texten anzusprechen. Und das gelingt durch den Mix mit Hip-Hop sehr gut. In den Liedern geht es um Frieden und das, was uns als Menschen vereint. Genau das ist ihre Botschaft.
Es geht doch auch bei dem Projekt oder bei Esther oder bei uns nicht darum, jetzt den, es gibt nicht den Deutschen, es gibt ja keinen Prototyp für einen Deutschen, genauso wenig wie einen Prototyp für einen Türken oder für einen Italiener. Wir kommen ja nicht aus der Fabrik. Und wir haben ja alle einen Charakter und wir entscheiden. Und es geht auch nicht darum, euch jetzt oder den Jugendlichen oder den jung gebliebenen Leuten irgendwelche Schuld zuzuweisen, dass ihr schuld seid. Das ist überhaupt nicht die Intention oder dass jetzt alle Deutschen Nazis sind. Das Problem ist, dass kein Mensch, und dazu zähle ich alle, die in Deutschland leben, ja, und nicht nur die Deutschen, wenn es denn die Deutschen gibt, dürfen das nicht vergessen, dass sowas passieren kann.
Natürlich nimmt so ein Projekt Zeit in Anspruch, da man in so etwas nicht geübt ist. Und ohne Motivation hätten die Künstler wahrscheinlich abgebrochen. Aber sie haben nicht aufgegeben und so entstand im Juni 2009 das erste gemeinsame Album Per la Vita, was übersetzt für das Leben heißt. Zuerst wurden sie für 8 Konzerte gebucht. In den darauffolgenden 3 Jahren wurden daraus 150 Konzerte. Dieses Jahr geht die Microphone Mafia gemeinsam mit Esther Bejarano auf Welttournee.
Das soll wirklich ein Vorbild sein für Menschen, die immer noch irgendetwas gegen eine andere Kultur haben. Ja? Also ich bin Jüdin, mein Sohn ist Jude, Kutlu ist ein Moslem und unser Rossi, der halt leider heute nicht da ist, das ist auch ein Rapper, der ist ein Katholik. Also 3 Religionen auf einer Bühne gemeinsam machen Musik. Und das soll wirklich ein Vorbild sein für all diejenigen, die immer noch etwas gegen andere Kulturen haben. Also nehmt euch ein Beispiel an uns.
Wer ist Esther Bejarano? Sie teilt nicht nur die Musik mit uns, sondern auch ihre ganz persönliche Lebensgeschichte. Empfindungen und Eindrücke aus dieser Begegnung mit der starken und temperamentvollen, jung gebliebenen Dame berichten Susanne Karl und Anna Renneberg.
Wir befinden uns im Erinnerungsort Topfensöhn in Erfurt. Es ist 67 Jahre nach Kriegsende und vor uns sitzt eine sonst so lebensfrohe 87-jährige Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, die plötzlich ernst wird und uns nun ihre Geschichte erzählt. Die Lebensgeschichte von Esther Bejarano beginnt 1924 in Saarlouis. Als die Nationalsozialisten das Saarland annektieren, ändert sich das Leben für die Familie schlagartig. Ihre Geschwister wandern nacheinander aus. Esther wird mit 19 Jahren zur Zwangsarbeit in ein Lager gebracht. Ihre Eltern werden von den Nazis in die Nähe von Polen deportiert und anschließend in einem abgelegenen Waldstück erschossen. Nun fangen die schlimmsten Jahre in Esther Bejaranos Leben an. Sie wird in einem Viehwaggon in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt. Dort wurde sie mit vielen weiteren Frauen in Pferdeställe gepfercht, die SS als Blöcke bezeichnete. In Stellagen mussten sie sich zu dritt oder zu viert einen Schlafplatz teilen. Jeden Tag wurden sie zu enorm schwerer körperlicher Arbeit gezwungen. Doch wie hat sie das überlebt?
Was eine sehr große Hilfe für mich und auch für die anderen Menschen, die in Auschwitz waren, war eben der Zusammenhalt und die Solidarität, die wir gegenseitig übten. Wir haben sehr viel Solidarität erlebt. Wir haben geholfen. Man hat mir geholfen. Ich habe wieder anderen geholfen, wenn es überhaupt ging. Also wir wussten alle, ganz egal, ob jemand aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland oder wer weiß woher kam, wir wussten alle, dass wir einen Feind haben. Und das sind eben die Nazis.
Weiter erzählt sie, dass sie nur durch die Verkettung glücklicher Umstände heute noch bei uns sein kann. Sie nennt es ihre Glücksetappen. Ihre erste Glücksetappe war, dass sie durch einen puren Zufall für das Mädchenorchester zum Spielen des Akkordeons ausgewählt wurde. Sie konnte zwar Klavier spielen, aber Akkordeon spielen hatte sie nie gelernt. Eine weitere Glücksetappe war, dass sie nach den Nürnberger Rassegesetzen zu einem Viertel arisch eingestuft und dadurch in das Arbeitslager Ravensbrück deportiert wurde. Von dort aus konnte sie 1945 bei dem Todesmarsch fliehen. Nach dieser schlimmen Zeit des Zweiten Weltkriegs wanderte Esther Bejarano nach Israel aus. 1960 kehrte sie trotz ihres Schicksals nach Deutschland zurück.
Eigentlich hat es mir ja sehr gut in Israel gefallen. Aber es war so, dass ich das Klima nicht vertragen konnte. Ich war andauernd krank und ich habe mich wirklich so schlimm gefühlt und war total abgemagert. Wir haben uns dann entschlossen, Israel zu verlassen. Aber der zweite Grund war, dass mein Mann immer in den Krieg ziehen musste und er von Hause ein Pazifist war. Und er immer gesagt hat, ich bin nicht bereit, noch weiter in die Armee zu gehen und zu kämpfen. Und schon gar nicht gegen Araber.
Lange Zeit schwieg sie über ihre traumatischen Erlebnisse. Sie wollte nichts mehr mit Politik zu tun haben, um sich und ihre Familie zu schützen. Doch dies änderte sich in einem einzigen Moment.
Ich hatte da eine Begegnung mit Neonazis, weil vor meiner Boutique hat sich ein Infotisch aufgestellt von der NPD. Und ich bin da rausgegangen und habe gesehen, was für schreckliche Slogans die hatten, genau dasselbe wie damals. Und das hat mich so auf die Palme gebracht, dass ich gesagt habe, also das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich anscheinend doch anfangen, irgendetwas zu tun.
Von nun an engagiert sich Esther Bejarano. Sie reist in Schulen, gibt Konzerte und erzählt ihre Lebensgeschichte.
Als ihr Vortrag zu Ende ist und wir in die Runde schauen, sehen wir in allen Gesichtern grenzenlose Traurigkeit. Wir persönlich fanden ihren Vortrag bewegend. Esther Bejaranos Mimik, Gestik und ganzes Wesen haben den Vortrag eindrucksvoller gemacht als jedes Buch, das wir bisher gelesen haben.
Über die Situation der Deportation 1942 der Thüringer Juden legten die Historiker Dr. Harry Stein und Carsten Liesenberg einen neuen Quellenband vor. Dieser Quellenband beinhaltet vorwiegend Postkarten und Verwaltungsakten der zuständigen Institutionen. Die Autoren stellten das Buch am Abend des 10. Mai im Erinnerungsort Topf und Söhne vor. Carsten Liesenberg liest aus einem Bericht von Hannelore Wolf, der einzigen Überlebenden. Sie beschreibt die Zustände in der Vier-Auktionshalle Weimar, in der die Menschen vor der Weiterfahrt nach Belschütze zusammengetrieben wurden.
Sammelplatz für die Deportierten war Weimars Viehstall. Bewaffnete SA-Männer bewachten den Eingang. Hatten die Nazis diesen Ort ausgewählt, um uns tiefer zu demütigen, um Juden mit Tieren gleichzustellen? Der säuerliche Geruch von Angstschweiß, gemischt mit Kudung und Stroh, war übermächtig. Mehr und mehr Menschen kamen an, Koffer tragend. Junge und Alte stellten sich zur Überprüfung ihrer Papiere an. Ich war nie zuvor in einem Viehstall gewesen. Die Wand entlang befanden sich einzelne Verschläge für das Vieh und an der anderen Seite stand eine große Waage. Jenseits davon waren die Eisenbahngleise. Ich sah ein Schild, auf dem Männer und Jungen links, Frauen und Mädchen rechts stand. Wolfgang und Sally, die Brüder der Frau Hillmann, gingen nach links, während ich näher zu Mama rückte. Die Nazis brüllten jeden an, der eintrat. Ich sorgte mich um meine Brüder. Sie waren zu jung, um in dieser feindlichen Welt für sich selbst zu sorgen. Immer mehr Menschen kamen an. Ich sah Bekannte darunter, aber ich war zu verängstigt, ihnen auch nur zuzunicken. Ältere Frauen, gerade noch in der Lage, ihre Koffer zu tragen, baten darum, sie zu fahren oder sie zurückzulassen. Ich wollte helfen, aber das war nicht erlaubt. Langsam begann sich die Reihe zu bewegen. Alle Koffer mussten geöffnet werden und SA-Frauen durchwühlten sie und suchten nach Wertgegenständen. Mama wurde aufgefordert, ihren goldenen Ehering abzugeben. Sie hatte den Ring niemals zuvor abgenommen. Dann war ich an der Reihe. Die gleiche Frau, die von meiner Mutter den Ehering eingefordert hatte, begann in meinem Koffer zu stöbern und nahm meinen Tiroler Pullover, einen meiner Lieblingspullover. Außerdem nahm sie mein altes silbernes Armband, das ich trug. Es war ein Geschenk meines Großonkels Nathan Schöntal gewesen und es war das einzige Stück Schmuck, das ich besaß. Ich biss mir auf die Lippen, um nicht zu weinen. Weiteres Anstehen, mehr Anweisungen, mehr Durcheinander folgte. Eine Leibesvisitation wurde befohlen. Die vorgesetzte SA-Frau drohte: Zieh deine Sachen aus, verdammte Jüdin. Beeil dich, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Es gibt zu viele wie dich. Schnellstmöglich legte ich Schicht um Schicht meine Kleidung ab und stand nackt, das erste Mal im Leben zwischen Fremden. Ich fühlte mich verletzt. Sag mir, wo du deine Wertsachen versteckt hast, das spart Zeit, blaffte mich die SA-Frau an. Als ich ihr höflich sagte, dass ich ihr bereits mein Armband ausgehändigt hätte, wie es mir befohlen wurde, begann sie meinen Körper zu untersuchen, jede Spalte überprüfend. Ich habe mich niemals so entwürdigt gefühlt. Mit der Zeit, während wir all die Leibesvisitationen und andere Formalitäten hatten über uns ergehen lassen müssen, war es Nachmittag geworden. Ich war hungrig und froh. Doch bald vergaß ich meine eigenen Unannehmlichkeiten, als ich einen stechenden Schrei von der Seite der Männerseite der Halle hörte. Ich war um meine Brüder besorgt. Hatten sie etwas gesagt oder getan, was sie nicht durften? Schnell ging ich, soweit ich es wagen konnte, und bald sah ich, was stattfand. Ein SA-Mann stand über einem Deportierten und schlug ihn unbarmherzig, zog ihn in dem strohbedeckten Stall umher. Ich wollte nicht hinsehen, aber das Jammern war so erbärmlich, dass man den Mann unmöglich ignorieren konnte. Höre Israel, schrie der Mann, höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist einzig. Dies war ein altes Familiengebet, gesungen am Schabbat und Festtagsgottesdiensten und manchmal vor dem Tod. Der Mann schlug weiter mit seinem Knüppel zu, bis der Mann verstummte. Selbst aus der Distanz konnte ich einschätzen, dass er erschlagen worden war. Einer der Untergebenen wurde heranbefohlen. Aus meinem Blick mit diesem Hund, bring ihn fort. Gott, was haben wir getan, dass du uns verlassen hast, äußerte ich schwer atmend. Wir verbrachten den gesamten Tag im Viehstall, bis es Abend war.
Nach der Buchvorstellung hat Christian Simon mit Harry Stein gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie genau die Deportation am 9. Mai vor 70 Jahren in Erfurt ablief.
Das beginnt im Grunde damit, dass die Erfurter Juden von der Reichsvereinigung der Juden Stelle Erfurt die Nachricht erhalten, dass sie sich im Laufe einer Woche auf die Deportation vorbereiten sollen, Gepäck nach Weimar schicken sollen, das bis zum 7. Mai dann schon in Weimar sein soll und dann eben am 9. Mai sich auf dem Bahnhof in Erfurt einzufinden haben. Zu diesem Termin 9. Mai auf dem Bahnhof gibt es dann nochmal eine extra Anweisung mit einer genauen Uhrzeit und genauen Hinweisen, was sie mitbringen dürfen. Und von Erfurt geht es dann am Morgen des 9. Mai nach Weimar, wo alle aus Thüringen eintreffenden Juden in der Viehauktionshalle am Güterbahnhof gesammelt werden und dort die Nacht zum 10. Mai verbringen. Am Morgen des 10. Mai geht dann der Transport von Weimar ab. Der Zug fährt über Leipzig. Dort werden Leipziger Juden eingeladen, fährt dann nach Chemnitz. Dort werden Chemnitzer und Plauener Juden eingeladen und es sind dann über 1000 Menschen, die nach Lublin fahren. Und von Lublin dann wahrscheinlich zu Fuß nach Belschütze gehen. Denn Belschütze selber ist eine kleine Landgemeinde, also südwestlich von Lublin im Lubliner Land und hatte keinen Bahnanschluss. Hat heute auch noch keinen Bahnanschluss und vermutlich sind alle diese 15 Kilometer zu Fuß gegangen mit dem Handgepäck, was sie dabei hatten.
Waren das ganz normale Züge, mit denen die Juden transportiert wurden?
Das war ein Personenzug dritter Klasse. Also in Erfurt war das erstmal der ganz normale Zug, der fahrplanmäßig vor. Die 100 Erfurter sind dort eingestiegen und dann bis Weimar erstmal im ganz normalen Zug mit anderen Reisenden gefahren. Das war also kein Sonderzug oder auch keine Sonderwagen. Und in Weimar stand dann sozusagen ein Zug dritter Klasse, Personenzug dritter Klasse bereit. Also noch keine Güterwagen, wie man später hat, sondern tatsächlich ein Reisezug, aber der war eben dann mit 1000 Menschen total überfüllt. Denn so ein Reisezug, das hat die Gestapo selber vorher so ausgesagt, fast maximal 700 Leute, 1000 waren drin. Das heißt also, in einem absolut vollen Zug sind die dann nach Lublin gefahren, was ja auch eine stundenlange, also ja, 2 Tage waren die ja unterwegs im Grunde.
Was war überhaupt Belschütze?
In Belschütze fanden sie erstmal ein Ghetto vor, was seit über 2 Jahren bestand, wo deutsche Juden schon lebten, deutsche Juden aus Stettin und zahlreiche polnische Juden, die man eigentlich nur noch eine Restgruppe von polnischen Juden, denn die Mehrzahl der polnischen Juden, die in Belschütze lebten, hatte man kurz vorher weggebracht, damit Platz wurde für diesen Transport und in Vernichtungslager umgebracht, in Sobibor. Und dieses Ghetto selber war jetzt ein offenes Ghetto, das heißt, da war keine Mauer drumherum oder auch kein Stacheldraht. Das Ganze hatte zwar die deutsche Verwaltung dort geplant, aber die hatten aus Kriegsgründen kein Baumaterial bekommen, um das Ghetto einzuzäunen. Das heißt also, die lebten in einem Stadtteil, den kann man heute auch noch sehen, den Stadtteil, da stehen also über 100 Jahre alte Häuser, wo man durchaus sagen kann, die standen zur Zeit des Ghettos. Und kleinen Holzhäusern, muss ich da so eine Kleinstadt von 3000 Einwohnern vorstellen, 3000, manchmal auch ein paar mehr, aber kleine Häuser im Grunde. Und in diese kleinen Häuser wurden die also dann in großen Gruppen zusammengepfercht. Das heißt, die lebten äußerst beengt in einem Zimmer, viele als Familie. Und das war ja, diese Deportation aus Thüringen war ja faktisch Kinder, Alte, also 3 Generationen waren da ja faktisch im Zug unterwegs. Es ging ja bis zu Kleinkindern.
Was hatte man mit diesen Menschen vor, die in diesem Ghetto lebten?
Das war von vornherein nur eine Zwischenstation. Die späteren Transporte, die nach dem Mai 1942 dort im Distrikt Lublin eintreffen, im Landkreis Lublin, die werden gleich weitergeleitet. Die kommen überhaupt nicht erst in den Ghetto, sondern werden gleich weitergefahren zu den zwei Vernichtungsstätten, die es dort gab. Das eine, die eine in Sobibor, die andere in Belzec, wo man faktisch die, wo es gar keine Lager mehr gab, sondern wo man die Züge sozusagen entlud, die Menschen umbrachte und der nächste Zug rollte ein.
Wie viele Juden lebten damals eigentlich in Thüringen?
Also wenn man das mal in Zahlen fasst, wir haben in der Dokumentation der Einführung geschrieben, fünf Personen von 10.000 waren nach Nürnberger Gesetzen noch Juden in Thüringen. Das heißt also, für die Gestapo und für die Deportationsbehörden, die damit befasst waren, für das Reichssicherheitshauptamt, war Thüringen sozusagen nur so eine kleine Nebensache. Ein Transport im Mai, ein Transport im September und drei Viertel der Thüringer Juden waren in Lager deportiert. Während also in anderen Regionen tatsächlich dann mehr als ein Zug fuhren und dass die Deportation dann eben tatsächlich auch eine größere organisatorische Maßnahme war.
In Erfurt haben interessierte Bürger gemeinsam mit Institutionen wie zum Beispiel dem Erinnerungsort Topf und Söhne, alte und kleine Synagoge sowie Radio Frei eine Aktion des Gedenkens an die Deportation der Erfurter Juden gestartet. Auch Schüler der KGS fanden sich früh um 6 am Hauptbahnhof zur Aktion ein und wirkten aktiv daran mit. Ein Beitrag von Jennifer Carlo, Josephine Stöckicht, Helena Persch und Christian Simon.
Mai 2012. Ein Tag des Gedenkens an die Deportation der Erfurter Juden. Vor genau 70 Jahren wurden 101 Erfurter Juden in das Ghetto Belschitze in Ostpolen nahe Lublin deportiert. Keiner der Erfurter kehrte zurück. Papierblätter mit den Namen der 101 Juden wurden auf dem Boden des Erfurter Hauptbahnhofs in 4 Reihen gelegt und mit 101 Blumen wurde an jeden einzelnen von ihnen gedacht. Annegret Schüler, Leiterin des Erinnerungsortes Topf und Söhne, war eine der Organisatoren dieser Gedenkveranstaltung.
Wir haben gesagt, wichtig sind die Namen. Und deswegen haben diese Gedenkblätter uns ausgedacht, Blume ist Leben. Für jeden Menschen eine Blume, um sozusagen an ihn zu erinnern.
Annegret Schüler organisierte dieses Gedenken nicht allein. Sie bekam zahlreiche Unterstützung.
Radio Frei war beteiligt, die Mitarbeiter von der Alten und der Kleinen Synagoge, wir vom Erinnerungsort, die Deutsch-Israelische Gesellschaft war vertreten. Die Stadt hat also mitgemacht, aber auch viele Bürger und heute sehen wir ja, wie viele jetzt sich sozusagen an diesem Aufruf beteiligt haben.
Um 7.40 Uhr, zu der Zeit, als vor 70 Jahren die Deportation begann, legte der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Andreas Bausewein, zum Gedenken einen Kranz am Aufgang zwischen Gleis 3 und 8 nieder.
Natürlich bin ich offiziell heute da, aber ich wäre auch da, wenn ich nicht OB dieser Stadt wäre. Und wenn man sich die Zahlen allein mal verdeutlicht, nur für Erfurt, vor der Machtergreifung der Nazis gab es in Erfurt 1250 jüdische Mitbürger. So 200, 250 konnten die Stadt noch verlassen, als es noch ging, Mitte der 30er Jahre. Und über 1000 wurden zum Schluss deportiert und nur 15 haben überlebt. Die Dimensionen der damaligen Verbrechen, die sind kaum vorstellbar. Aber gerade deswegen muss man es den Menschen auf die Augen führen, wo blinder Rassismus, Fanatismus hinführen kann. Und das ist unsere Aufgabe.
Noch im Oktober 2011 hat die Deutsche Bahn solch eine Gedenkveranstaltung, wie zum Beispiel den Zug der Erinnerung, nicht genehmigt. Umso erfreulicher ist es, dass diese Veranstaltung auf dem Erfurter Hauptbahnhof möglich war. Volker Hedrich, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn Thüringen, hat dies mit ermöglicht.
Wir fühlen uns verpflichtet, immer wieder daran zu erinnern, dass so etwas nie wieder geschehen darf und dass auch die Bahn, die damals benutzt wurde, ne, sich dieser Verantwortung bewusst ist und ihren Teil beitragen möchte. Ne, immer wieder zu erinnern, dass sowas nicht passieren darf.
Viele der Reisenden am Erfurter Hauptbahnhof fanden die Gedenkveranstaltung gut und wichtig.
Das finde ich in Ordnung. Das ist auch meine Meinung, dass den Menschen das auch, denke ich, noch gut getan wird.
Das finde ich eine ganz tolle Idee, denn es wird viel zu wenig darüber nachgedacht, was vor den vielen Jahren hier in Thüringen stattgefunden hat.
Das finde ich eine ganz große Klasse, dass ihr euch dafür interessiert oder interessieren lasst, dass ihr deshalb extra früh morgens aufsteht und hinter der Sache auch steht und euch damit beschäftigt, was da passiert ist. Man kann nicht genug daran erinnern und aufmerksam machen, um eben genau sowas zu verhindern.
Das ist Unrecht gewesen damals und das darf nicht in Vergessenheit geraten, niemals.
Das ist jüdische Tradition, dass man an die Menschen erinnert. Insofern sind auch die Gräber, die man hat, für ewig, da man die Menschen permanent besuchen soll, permanent sich ihrer erinnern soll. Und insofern ist es auch ganz gut, die Namen immer zu sehen und zu sprechen.
Am Donnerstag waren wir außerdem auf der offiziellen Gedenkveranstaltung im Thüringer Landtag und haben dort die Rede von Landtagspräsidentin Birke Dietzel und Charlotte Knobloch, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, gehört. Danach hatten wir kurz Gelegenheit, mit Charlotte Knobloch ins Gespräch zu kommen. Folgendes hat sie uns mit auf den Weg gegeben.
Was ich mir noch wünsche von unseren jungen Menschen in diesem Land: engagiert euch in den demokratischen Parteien. Übernehmt diese Verantwortung, auch in anderen Dingen. Es geht ja nicht hier nur um Antisemitismus, es geht ja auch um das Ansehen unseres Landes. Es geht ja um die Fremdenfeindlichkeit. Das haben wir alles nicht notwendig und wie ich gesagt habe, das hat das Land nicht verdient. Aber dazu brauchen wir euch. Engagiert euch. Es gibt genügend demokratische Parteien und vor allem dann seid ihr auch ein Bollwerk gegen den Rechtsradikalismus, gegen die Rechten, die ihr Unheil treiben und die natürlich, abgesegnet durch verschiedene Gesetze, auch viel unternehmen können. Und eigentlich zahlen wir dafür und das darf nicht sein.
Gedenken war eines der meistbenutzten und gehörten Worte unseres Geschichtsprojektwoche. Doch wie gedenken wir heute, 70 Jahre danach? Sind offizielle Zeremonien, stilles, betretenes Schweigen noch zeitgemäß? Gedenken bedeutet denken. Unsere Generation trifft keine Schuld am Holocaust. Wir sollen uns engagieren, über zeitgemäßes Gedenken nachdenken. So entstand ein Hörstolperstein.
Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Sehr geehrte Reisende, wir bitten Sie um Aufmerksamkeit für eine Aktion des Gedenkens, die von Erfurter Bürgerinnen und Bürgern initiiert wurde. Heute vor 70 Jahren begannen die Massendeportationen der jüdischen Bürger aus Thüringen. Um 6 Uhr mussten sich 101 Männer, Frauen und Kinder aus Erfurt hier auf dem Bahnhof versammeln. Der Jüngste war 4, der Älteste 66 Jahre alt. Sie mussten ihre Wohnungsschlüssel abgeben. Die Gestapo zwang sie, den Zug nach Weimar zu besteigen. Von dort aus wurden sie in das Ghetto Bełżice in Polen gebracht. Keiner kehrte zurück.
Samstag, 9. Mai 1942. Die Koffer waren längst gepackt und zum Transport aufgegeben. Wir waren uns jedoch nicht sicher, ob wir wirklich das Wichtigste dabei hatten. Das Liebste müssen wir zurücklassen, nur das Nötigste. Wir haben alle das Gefühl, nie wieder hierher zurückzukehren. Nun aber los, forderte Vater sehr bestimmt und dennoch merkwürdig sanft. Wir sind spät dran. Auf dem Weg zum Bahnhof sind wir sehr nervös, dennoch still. Unsicherheit macht sich breit. Die Sonne versucht, ihre Strahlen auf uns zu richten. Doch es ist noch zu früh, um mit Wärme zu dienen. Sowieso scheint dieser Mai unterkühlt. Nicht nur der Sonne wegen. Viel haben wir nicht zu tragen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Als wir auf Gleis 7 des Bahnhofs ankommen, blicke ich in viele leere Gesichter. Sie sind teils schemenhaft, da der Dampf der Lokomotive nur Schattierungen zulässt. Der Anblick der gebeugten Menschen, das Schweigen, die Angst in ihren Augen, die Ungewissheit. Ich weiß, dass ich das alles nie vergessen werde. Wir werden aufgefordert, in den Zug zu steigen, und wir folgen den Anweisungen der geheimen Staatspolizei. Männer, gekleidet in lange Mäntel, mit gefrorenem Gesicht. Einige der Mitreisenden weinten, andere beschwerten sich. Die meisten jedoch betraten die Personenwaggons der dritten Klasse schweigend, gehorsam oder gebrochen von all den Repressionen der letzten Jahre. Es wird eng. Die Gestapo achtet strikt darauf, dass wir nur in die uns zugeteilten Wagen für Umzusiedelnde gelangen. Nun beginnt die Fahrt ins Ungewisse.
So könnte sich der Morgen des 9. Mai 1942 aus der Sicht eines jüdischen Jugendlichen in Erfurt zugetragen haben.
Sehr geehrte Reisende, wir bitten Sie um Aufmerksamkeit für eine Aktion des Gedenkens, die von Erfurter Bürgerinnen und Bürgern initiiert wurde. Heute, vor 70 Jahren, begannen die Massendeportationen der jüdischen Bürger aus Thüringen. 101 Männer, Frauen und Kinder aus Erfurt mussten sich hier auf dem Bahnhof versammeln. Der Jüngste war 4, der Älteste 66 Jahre alt. Sie mussten ihre Wohnungsschlüssel abgeben. Die Gestapo zwang sie, den Zug nach Weimar zu besteigen. Von dort aus wurden sie in das Ghetto Belchice in Polen gebracht. Keiner kehrte zurück.
Die Durchsagen waren am 9. Mai 2012, 70 Jahre nach der Deportation am Erfurter Hauptbahnhof, zu hören. Dort fand eine große Gedenkveranstaltung statt. Mit Blumen, Kränzen und Namen wurde an alle Opfer gedacht. Viele der Durchreisenden haben die Aktion positiv aufgenommen.
Sehr geehrte Reisende, wir bitten Sie um Aufmerksamkeit für eine Aktion des Gedenkens, die von Erfurter Bürgerinnen und Bürgern initiiert wurde. Heute vor 70 Jahren begannen die Massendeportationen der jüdischen Bürger aus Thüringen. 101 Männer, Frauen und Kinder aus Erfurt mussten sich hier auf dem Bahnhof versammeln. Vor allen Augen bestiegen sie, bewacht von der Gestapo, den Personenzug, der um 7.40 Uhr nach Weimar fuhr. Von dort aus wurden sie in das Ghetto Belchice in Polen gebracht. Keiner kehrte zurück. Wir gedenken der Erfurterinnen und Erfurter, die aus menschenfeindlichen und antisemitischen Motiven ermordet wurden.
Der Hörstolperstein wurde von Christina, Gitter, Paul und Philipp gestaltet. Wir sind Schüler der Kooperativen Gesamtschule Erfurt und sind 15 Jahre alt. Wir gedenken der unter 18-Jährigen stellvertretend für alle 101 deportierten Erfurter Juden.
Hanna Friedel Adel, 17 Jahre.
Margot Gelfand, 18 Jahre.
Günther Max Bär, 4 Jahre.
Marion Kahn, 14 Jahre.
Sophie Lang, 6 Jahre.
Arnulf Glewicki, 10 Jahre.
Eva Mirjam Helga Kleimenhagen, 12 Jahre.
Ellen Kleimenhagen, 17 Jahre.
Horst Wertheim, 10 Jahre.
Hannelore Wertheim, 12 Jahre.
Edith Rodensheim, 9 Jahre.
Bernd Hellmann, 4 Jahre.
Hörstolpersteine.net.
Den Hörstolperstein haben wir eben gehört. Ich habe Roman Pastuschka vom Radio Frei vor der Sendung gefragt, wie die Idee dazu entstanden ist und an wen damit erinnert werden soll.
Es können Leute sein, es können Homosexuelle sein, es können Juden sein, es können Sinti-Roma sein, es können auch Widerstandskämpfer jeder Art gewesen sein. Für die gibt es Stolpersteine und wir haben zusammen mit Radio Salzburg, mit Radio Linz, mit Hamburg, Nürnberg und Halle ein Projekt gestartet. Jeder von uns produziert Hörstolpersteine, die unvermittelt mitten im Programm einfach auftauchen, so wie Stolpersteine auch in der Stadt auftauchen, wenn man spazieren geht.
Im Studio waren auch Bettina Ilse, Geschichtslehrerin an der Kooperativen Gesamtschule am Schwembach in Erfurt, sowie Christina Küte und Philipp Olajan. Frau Ilse, wie sieht für Sie ein guter Geschichtsunterricht aus?
So eine Mischform aus Theorie und Praxis, sage ich immer. Auf der einen Seite ist es ganz wichtig, die Schüler mit Theorie, mit Geschichte, mit Hintergründen, mit Fakten auszustatten und sie wirklich damit beschäftigen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es eine wunderbare Ergänzung durch Projekte, das Ganze eben lebendig zu machen und wirklich auch Schüler zur Aktivität zu führen und sich eben sie dazu zu bringen, sich aktiv mit Geschichte auseinanderzusetzen.
Sind die klassischen Gedenkrituale nicht mehr zeitgemäß, Roman?
Ihr habt ja diese Woche 3 Formen des Gedenkens miterlebt. Und zwar einmal die Sendung, die ihr macht, ist eine Form des Gedenkens. Eine andere Form des Gedenkens und die ich ziemlich cool und locker fand, war eigentlich am Mittwoch die auf dem Bahnhof, weil es war nicht von oben her initiiert, sondern es haben einfach Menschen aus der Stadt sich zusammengetan und was gemacht. Mal eine andere Form, eben an andere Menschen heranzutreten mit dem Erinnern. Und ihr habt am Donnerstag, ja am Landtag zum Beispiel so eine, naja, eben so dieses übliche Erinnerungsritual erlebt, wo ein Parlamentssaal voll Politiker und geladene Gäste waren. Ihr habt den Altersdurchschnitt eigentlich völlig nach unten gedrückt, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, dass bis jetzt eben genau solche Erinnerungstage wie in einem Landtag, die gibt es eben schon ewig und ich weiß nicht, wie weit die noch andere Menschen berühren, wie die andere Menschen noch begreifen, weil es doch recht elitär. Die soll es auch meinetwegen weiterhin geben. Es ist vielleicht die Form alter Menschen zu gedenken, aber ihr seid jung und deswegen denke ich, wir sollten doch neue Formen suchen und nicht diese alten Steifen.
Wie sehen Sie das, Frau Ilse?
Ich arbeite seit 1984 als Geschichtslehrerin und für mich gab es ein Schlüsselereignis 1996 und zwar mit der Rede des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der den 27. Januar zum Denktag, also und das fand ich so toll, dieses Wort schon, an die Befreiung von Auschwitz-Birkenau deklariert hat und wir überlegen sollten, also ich wollte da eben keine Feierstunde organisieren, sondern habe wirklich mir Partner gesucht in der Stadt, die wirklich das, also
durch Nachdenken an Vergangenheit erinnert haben. Und es gab dann also die Stolperstein-Aktion in Erfurt, es gab das Errichten auch nach wie vor von Gedenktafeln, aber eben an expliziten Orten, zum Beispiel am Erfurter Hauptbahnhof, von dem die Judentransporte erfolgt sind, oder eben auch kreative Umsetzungen von Jugendlichen, zum Beispiel über Biografien ehemaliger Erfurter Juden, die kleine Filme gedreht haben oder kleine Hörspiele, um für sich aktiv die Geschichte aufzuarbeiten. Und das war wirklich so eine Initialzündung. Und ich muss sagen, dass ich sowohl aktuell bei den Schülern als eben auch, wenn ich ehemalige Schüler wieder treffe, ganz häufig daraufhin angesprochen werde.
Wie habt ihr die Woche bei Radio Frei erlebt, Christina?
Also mir macht das eigentlich sehr viel Spaß, auch mit den Leuten hier. Und ich denke mal, dass man so auch viel mehr lernen kann als bei einer Landtagssitzung, wo wir heute waren. Ich weiß nicht, das hat alles das bisschen runtergezogen. Und durch diese neuen Gedenkveranstaltungen kann man sich da auch besser reinversetzen und auch viel selber lernen, denke ich mal, für sich selber und mitarbeiten und mitwirken.
Sollte man sowas öfter machen, Philipp?
Also ich finde, der Geschichtsunterricht würde dadurch wesentlich besser werden, die Schüler wahrscheinlich auch aufmerksamer, weil man merkt auch hier beim Radioprojekt oder hat gemerkt, dass es viel, dass die Schüler wirklich agil waren und Ideen mit eingebracht haben, und die Schüler würden wahrscheinlich auch mehr lernen.
Das war die Sendung Lebendige Erinnerung zum Gedenken an die Deportation der Thüringer Juden vor 70 Jahren. Ein gemeinsames Projekt vom Erinnerungsort Topf und Söhne, Radio Frei und der Kooperativen Gesamtschule am Schwembach in Erfurt. Am Mikrofon war Felix Schuster. Vielen Dank fürs Einschalten, auch im Namen des gesamten Teams. Musik.